ARD.
Ich wollte ja nie Kinder. Ich bin ja völlig freiwillig kinderlos. Ich glaube, dass die Evolution das auch genau so gewollt hat, weil wir als Gesellschaft überfordert werden. Wir brauchen die kinderlose Tante und den kinderlosen Onkel. Also wir brauchen Menschen, die eben keine Kinder haben.
Ich wollte schon als kleines Mädchen am liebsten so heißen wie mein Mann. Als ich Dieter Bohlen geheiratet habe, habe ich seinen Namen ja für die 4 Wochen angenommen. Aber ich konnte ihn in meinen Ausweis nie eintragen, weil ich ja schon davor geschieden war, bevor die Ämter das geschafft haben.
Ich glaube, wenn ich diesem einen Mann in meinem Leben nicht begegnet wäre, mit dem ich sehr unglücklich war, ich würde mal wagen zu behaupten, wenn ich mit dem glücklich geworden wäre, weiß ich nicht, ob ich überhaupt ein Buch geschrieben hätte.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Verona Poth
und
Stefanie Stahl.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3, Produktion mit Vergnügen.
Steffi, ich freue mich sehr, dass wir beide den Weg noch einmal nach Berlin geschafft haben zum SWR3. Und langsam kommt mir das Zimmer schon so vertraut vor. Ne? Wir sitzen jetzt hier zum dritten Mal und das ist irgendwie richtig schön. So, ne? Eigentlich trifft man sich im Café oder bei jemandem zu Hause und wir beide haben jetzt unsere Kajüte hier gefunden.
Stimmt, vor allem auch mit dem schönen Klavier da im Hintergrund. Ich spiele auch Klavier. Ich habe mit 42 angefangen.
Mhm, doch, so spät.
Mhm. Und habe sehr, sehr schnell gelernt, aber auch sehr fleißig. Und man sagt ja immer, Kinder würden schneller lernen. Das ist totaler Blödsinn. Erwachsene lernen natürlich viel schneller, weil eine ganz andere Fingerfertigkeit da ist. Auch ganz andere Lernstrukturen. Was vielleicht stimmt, wenn du jetzt wirklich eine große Karriere machen willst, dann solltest du vielleicht als Kind schon damit anfangen. Aber wenn man noch im höheren Alter ein Instrument lernen möchte, wie zum Beispiel Klavier, dann kann ich dazu nur Mut machen. Ich habe das relativ schnell gelernt. Gut, ich war auch super fleißig die ersten Jahre, weil ich wie versessen war. In letzter Zeit, deswegen habe ich so ein bisschen Schuldgefühl, wenn ich das sehe. Ich habe im Moment so eine kleine Flaute.
Mal gucken, ob der auch noch das Klavier noch Geräusche von sich gibt.
Ja.
Es funktioniert noch. Guck mal, das ist ungefähr so deine Stimmlage. Hier, warte mal her. Ich rede die ganze Zeit so. Aber du bist fasziniert von dem Klavier, das hinter mir steht. Ja, ist ein aufregender Raum. Ne? Also wenn man sich hier so umschaut, ich finde, das ist so ein Sammelsurium von allen unseren Kollegen, kann man ja sagen, Kolleginnen, die hier wahrscheinlich auch schon den einen oder anderen Podcast aufgenommen haben. Ich finde es hier ganz schön gemacht, oder?
Ja, ich finde es auch gemütlich. Wirklich, was wollte ich dich eigentlich fragen?
Jetzt bin ich gespannt.
Ne, jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Den Faden verloren. Also ich weiß aber, was ich dich gerne fragen würde.
Ja, dann mach du mal.
Ja, soll ich denn mal losschießen?
Ja, genau, weil mir kommt der Faden bestimmt aus.
Der Faden ist immer richtig.
Hatte plötzlich so einen kleinen Faden.
Das habe ich glaube, das liegt daran, dass ich die Klaviertasten noch mal motiviert habe, ein paar Töne von sich zu geben. Ja, ich habe auf den Weg hierher auch gedacht, ich würde dich gerne mal einfach fragen, was sind denn deine neuen Projekte? Planst du was? Weil ich sitze an der Quelle. Deine Fans, deine Leser, deine Zuhörer, ich kann das ja jetzt fragen. Ne? Was steht bei Steffi Stahl an? Was hast du dir Neues ausgedacht oder woran arbeitest du gerade?
Also was ganz, ganz toll ist und da bin ich auch wahnsinnig stolz irgendwie drauf, da hätte ich auch nie gedacht, dass es mal dazu kommen könnte, ist, dass mein Buch, Das Kind mir muss Heimat finden, verfilmt wird.
Wow.
Yes, das finde ich aber auch richtig wow. Und zwar nicht als Sachbuch, sondern als Drama, Comedy-Drama. Also es gibt ein ganz, ganz tolles Drehbuch, beziehungsweise wird das Drehbuch gerade entwickelt. Und dann werden diese Konzepte, die ich ja in dem Buch vorstelle, mit diesem inneren Schattenkind, also der Anteil in mir, der vielleicht das ein oder andere Päckchen zu tragen hat aus der Kindheit, und mit dem Sonnenkind, das ist dann die Zielversion und auch die ganzen schönen Sachen, die man als Kind so mitbekommen hat, die werden in Handlungen verfilmt. Ja, das heißt.
Hört sich aber spannend an.
Das wird auch spannend. Also es wird ein Ensemblefilm. Also es gibt nicht den oder die Protagonisten, sondern die sind alle lose über eine Firma miteinander verbunden und die stehen ganz woanders, so auf ihrem persönlichen Weg. Einer zum Beispiel ein alter LKW-Fahrer, ein älterer LKW-Fahrer, der leidet unter Panikattacken. Mhm. Und der hat sich natürlich noch nie mit Psychologie oder so beschäftigt. Und da kommt das innere Kind immer in Form von so kommentierenden Stimmen. Sein Sohn, der sieht immer sein inneres Kind plötzlich, dann taucht das so auf und er denkt, oh Mist, was ist denn jetzt hier los? Und so visualisieren sich die auch ganz unterschiedlich. Und es gibt halt wirklich eine spannende Handlung dazu und wo eigentlich so also die Inhalte des Buches quasi in ein Drama umgesetzt werden. Und das finde ich richtig cool.
Ja, das hört sich cool an. Also so ein Buch, so wie du die Bücher halt schreibst über Psychologie, darüber einen Film zu drehen, ist ja richtig spannend. Genau. Also einen Zuschauer hast du schon mal gewonnen, das wäre ich.
Das ist aber süß.
Ja, das hört sich spannend an.
Ich habe auch vor, tatsächlich, obwohl ich nicht gerne schreibe, ein weiteres Buch zu schreiben. Und das ist ein Buch, auf das ich mich ausnahmsweise auch tatsächlich mal freue, weil die anderen waren immer so große Werke in letzter Zeit mit einer Riesenstruktur. Allein das letzte, zu dem ich dir jetzt auch das Arbeitsbuch geschenkt habe, Wer wir sind, da erkläre ich ja den Bauplan der Psyche. Das ist ja richtig krass. Ne? Wir sind ja alle psychisch eigentlich gleich konfiguriert weltweit. Kann ja auch nicht anders sein. Wir haben auch weltweit den gleichen Körperaufbau. Und aber sowas darzulegen und zu erklären, das ist natürlich ein Riesenanlauf. Und worauf ich jetzt richtig Bock habe, ist mal ein Buch zu schreiben, das nicht so monothematisch ist, sondern wo ich so verschiedene Themen habe. Ja, mhm. Also zum Älterwerden, zu Depressionen, zum Thema Freundlichkeit, also zu allen möglichen Themen, die aber eben auch psychologisch sind oder psychologisch verlinkt sind. Und dazu mal so meins zu schreiben, das kann mal vielleicht nur ein Absatz sein, das können mal 5 Seiten sein. Und das fühlt sich nicht ganz so schwer an wie so ein riesengroßes Konzept, wie es auch ein Kind in dir geschrieben habe, das wirklich vollkommen strukturiert und nachvollziehbar zu Papier zu bringen. Das fühlt sich für mich mal ein bisschen leichter an.
Ich sehe auch ein leichtes Lächeln, ja, in deinem Gesicht. Sehr
und
schön.
Und ich habe dazu aber richtig Bock, weil ich da ganz viele Themen auch ansprechen kann, von denen ich denke, dass es viele Leute interessieren wird.
Mhm. Ja, also ich glaube, so dass es verfilmt wird, ist erstmal natürlich spannend. Und so ein Projekt, wenn jetzt noch deine positive Leidenschaft damit reinkommt, Freude, dann sind wir natürlich alle gespannt, was du da Schönes zu Papier bringst. Das hört sich auf jeden Fall vielversprechend an.
Und du? Was
ja.
hast du so vor?
Ja, ich habe mir wieder einige Dinge aufgehalst, in die ich mich hineingestürzt habe. Aber was für mich so ein bisschen mein Baby ist, so wie du das eben auch gerade beschrieben hast, ist meine Sendung. Das Besondere ist für mich einfach, dass die Sendungen ja abrufbar sind. Die kann man nicht verpassen. Das ist ja dann nicht 7:45 und die Sendung ist vorbei. Und ich habe das Konzept als Autorin geschrieben und habe ich tatsächlich ausnahmsweise auch mal geschrieben. Das ist nämlich nur ein, man sagt ja One-Pager, ein Drei-Pager, also Three-Pager geworden, um es mal genau zu sagen. Und meine Idee war, bei More Than Talking kommt man natürlich schnell auf Modern Talking, ganz anderes Thema. Nein, sondern mehr als nur ein Gespräch. More Than Talking. Und ich bin ein Sprechmensch und für mich war das so, ich wollte auf eine simple Art und Weise mit 2 aufblasbaren Sesseln meine Gäste, also Prominente, besuchen und durch diese Sessel die simple Situation darstellen, ohne viel Schnickschnack. Hier gibt es nicht viel. Ich fahre an einen ausgefallenen Ort. Das kann das Parlament sein. Das war mit Lukas Podolski 340 Meter unter der Erde in einem alten Bergwerk. Mit Steffen Hensler war ich auch an der Rennstrecke. Ich habe immer versucht, interessante Talks an Stellen zu machen, wo man meinen Gast auch nicht typisch erwartet und nicht einfach sagt, okay, jetzt ist sie Sängerin, dann ist sie im Studio, jetzt ist er Koch, dann ist sie in der Küche, sondern sehr außergewöhnliche Orte auszusuchen und passe mich denen auch gerne an, optisch. Also es ist kein Muss, das soll ja kein Karneval sein, aber im Neoprenanzug, im Rennanzug war ich schon zu sehen, in der Fußballausrüstung, mit einem Bergwerkanzug, eben auch unter Tage. Und damals, als ich das Konzept geschrieben habe, war es so ein bisschen von Mary Poppins abgeleitet. Die reiste ja auch immer mit der Tasche, wo sie alles rausholen konnte. Und ich bringe mein Studio mit, Licht, Kamera, mein Team, wir haben tatsächlich 6 Kameras und 2 aufblasbare Sessel. Und was für mich so aufregend war, ich war zum ersten Mal, bin ich jetzt auch Produzentin, weil du kennst das, man kriegt schnell Titel. Du bist Buchautorin, Podcasterin, Psychologin und jetzt bist du ja vielleicht bald noch in deinem eigenen Film zu sehen, dann bekommst du einen weiteren Titel Schauspielerin womöglich noch. Und für mich gibt es so einige Arbeitsbezeichnungen. Sie ist Moderatorin, sie war mal Model, sie ist auch Schriftstellerin oder Buchautorin, wie man es nimmt. Aber ich war noch nie Produzentin. Und genau vor einem Jahr hatte ich dann auch das Glück, dass die Sendung sehr erfolgreich gelaufen ist. Und jetzt habe ich mich auf Spitzensportler konzentriert. Gute, wirklich tolle Gäste jetzt auch gehabt und bin mittendrin.
Jetzt ist die zweite Staffel.
Genau, die zweite Staffel ist am Start. Und ja, und das ist so, wie du gerade auch beschrieben hast von deinem neuen Projekt, das Buch. Das hat ganz viel Leidenschaft, ganz viel Liebe zum Detail. Aber es ist auch jedes Mal in den Vorbereitungen, gebe ich einfach alles und ich will, dass meine Gäste hinterher sagen, das war die beste Sendung in diesem Jahr, die ich gemacht habe und das ist mein Anspruch. Und ich rede mit den Menschen, weil es heißt ja Modern Talking, ich möchte fast über die erfahren. Private Dinge, aber ohne wie eine Journalistin neugierig jetzt auf irgendwelche Boulevard-Klatsch-Geschichten, aber ich möchte mit denen lachen, vielleicht auch mal ein Tränchen im Auge haben. Und sie auch feiern für ihre Erfolge. Und das, glaube ich, ist so der Charakter von der Sendung. Und das, muss ich sagen, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und dann ist das, sage ich eigentlich selten, sage ich gar nicht so oft. Ich bin nämlich nur stolz auf meine Kinder. Aber da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass mir das als Autorin und Produzentin geglückt ist. Natürlich habe ich noch eine zweite Produktionsfirma immer am Start. Wir arbeiten da zusammen, weil ich muss ja auch noch viel Erfahrung sammeln. Aber ja, das ist so mein aktuelles Projekt, das ich immer noch als neu bezeichne.
Da bin ich fast ein bisschen neidisch, weil das war immer mein Traum, Promi-Talks zu machen.
Ehrlich?
Genau. Und das würde mir wahnsinnigen Spaß bringen. Genau so ein Format, eben mich mit Prominenten zu unterhalten und mit denen auch ein bisschen tiefer zu tauchen. Aber du bist mir voraus, weil du hast es einfach auf die Straße gebracht. Und Frau Stahl mit ihrer hohen Freizeitorientierung natürlich nicht.
Und das ist wieder das, warum ich dich beneide und ein bisschen neidisch bin. Ja, man muss dann natürlich wieder einen Abstrich von der Freizeit machen, je mehr Formate und Produktion und Ideen man so mit sich trägt. Ne? Und für mich war diese Aufregung sehr groß als Produzentin, muss ich wirklich sagen. Ich habe da, wie du eben vom Klavier erzählt hast, sehr schnell gelernt. Ich habe alles aufgesogen und habe ja eigentlich ein Praktikum von 25 Jahren hinter mir vor der Kamera. Und also Dokumentation wären auch ein Thema für mich, was ich mit Sicherheit wahnsinnig gut machen könnte. Keine Kinofilme, auch keine Spielfilme, da sehe ich mich überhaupt nicht als Produzentin. Aber der Talk an sich, mit Menschen zu sprechen, ist so voll meine Leidenschaft. Und auch mit ihnen in den Geschichten so mitzuerleben, was sie sagen, weißt du?
Kannst du da nicht noch so eine, für ein zweites Format, so eine Psychologin brauchen?
Sehr gerne.
Die saugut in Gesprächsführung ist und
zufällig kenne ich da eine.
Raushört, die vielleicht eine andere nicht auf Anhieb hören würde.
Also ich finde, ich habe gerade ein neues Konzept geschrieben. Also das sind drei Ladies im Talk. Eine davon wäre ja ich. Und da kann ich mir aber auch vorstellen, mit dir auch super gern zusammenzuarbeiten, weil ich glaube, wir sind sehr verschieden und haben viel gemeinsam. Ne? Zum Beispiel finde ich, du sprichst so schön langsam. Das finde ich, wirkt auf mich beruhigend, hat auch schon ein Charakter der Ehrlichkeit, den du ja sowieso hast. Und ich finde, man hört gebannt dazu und spitzt mehr die Ohren, wenn einer etwas langsamer spricht und dann kommt mehr Konzentration. Ich bin ja so schnell wie Speedy Gonzales, die Maus aus Mexiko, dass man immer überrascht ist. Ach, jetzt ist sie ja schon da, warte mal. Und dann ist sie da und dann ist sie auf einmal da. Und ich glaube, das macht Spaß, aber man muss anders zuhören, ne? Und wir beide tun uns ganz gut.
Mir war überhaupt nicht bewusst, dass ich langsam spreche. Das höre ich heute zum ersten Mal.
Ja, aber das ist angenehm, ne? Es ist ja angenehm. Man sagt ja auch zu manchen Menschen, jetzt beruhig dich mal jetzt das Ganze nochmal langsam. Und das, ich finde es sehr angenehm. Und bei mir ist das so, ja, ich kann natürlich auch langsamer sprechen, tue ich jetzt gerade inspiriert von dir, aber ich habe immer auf eine Frage so viel Antworten und du hast ja auch schon mal zu mir so zwischendurch nach dem Podcast, haben wir ja auch noch ein bisschen geredet, mal gesagt, ich hatte dich eigentlich das eine gefragt und du hast das andere geantwortet. Das ist gar keine Taktik, sondern meine Einleitung, bis ich zu dem komme, was du gefragt hast, ist schon eine Geschichte. Und dann erinnert die mich an eine andere und dann überspringe ich die eigentliche Frage. Du kriegst zwar hoffentlich zwei gute Antworten, aber eigentlich nicht die, die du gefragt hast. das und das ist bei mir oft so.
Und was ist das für ein Format, wo sich drei Leute, also was ist die Idee von dem Format, wo sich drei Leute ist, über was unterhalten?
Sondern wir wären alle drei die Moderatoren. Es ist eine okay. Ich möchte auch wieder eine ganz klassische Sendung. Ich will komplett weg von dem lauten, bunten, schnellen, sondern drei Talk-Ladies, die alle drei Moderatorinnen sind, so wie du es ja jetzt auch bist. Siehst du, schon wieder neue Arbeitstitel. Und dann Gäste einladen, prominente Gäste, interessante Gäste aus dem Leben und mit denen reden, so wie auch die NDR Talkshow aufgebaut ist.
Also, sie sind aber eigentlich immer zu zweit. Wieso drei?
Ja, weil ich einfach, ich würde die Begrüßung unter drei Frauen, die unterschiedlich sind, einfach toll finden und würde auch anfangen aus Spaß mit Augenzwinkern mit dem Nachbarn, würde ich sagen, Frau Stahl, hervorragend, dass Sie heute da sind. Du würdest sagen, Frau Putz, Sie sind hier auch pünktlich zur Sendung gekommen, die dritte. Und dann würden wir unsere Gäste empfangen. Jeder ist auf einen Gast natürlich besonders vorbereitet, aber man kann auch mit Spaß, Humor und Intelligenz dazwischen reden in einem positiven Sinne. Also wenn wir jetzt einen charmanten Schauspieler einladen und du hast interessante Fragen, sage ich ja, gucken Sie mal, die Frau Stahl hat heute drei Stunden in der Maske gesessen, weil sie so aufgeregt war. Du sagst vielleicht, super, Frau Pohl, Sie haben ja drei Sätze am Stück gesprochen, die man sogar verstehen konnte. Also die Ironie oder den Moderatorin, die soll auch Spaß bringen, aber einen ehrlichen Witz, der ist nicht geschrieben. Und auch mal einen Gast einfach einen kurz abnehmen, dass ich dann sage, so, Frau Stahl, Moment, eine Frage muss ich jetzt aber wirklich auch mal an den Gast richten und dann übernehme ich kurz den Talk, aber das Recht haben ja alle Moderatoren und so ist das ja wirklich auch nicht vorher mir klar, was du fragen wirst und wie lange du mit ihnen sprichst. Ne? Und wir untereinander, jeder weiß, dass man sich backstage schon duzt, dass man befreundet ist, aber wir machen ja mit Augenzwinkern so ein bisschen den Spaß, so ja, ach ja, die Psychologin spricht natürlich, dann hat sie ja wieder recht und du würdest sagen,
also
ja,
es gibt sozusagen zwei Ironie. Ebenen.
Ja,
es gibt ja zwei Ebenen, nämlich einmal die Gespräche mit den Gästen, die Interviews und die andere Ebene ist ja fast wie so ein bisschen Comedy oben drüber gelegt.
Ja.
Ne? Das ist der Schnack zwischen den Moderatorinnen.
Genau.
Und du willst auch drei Frauen, du willst jetzt nicht einen Mann oder so dabei.
Nee, ich finde das Image so ganz interessant von drei erfolgreichen Frauen, die eben auch als Beruf oder als Job diese Moderation natürlich können und jeder mit seiner Art, wir müssten verschieden sein, aber man merkt, die sind echt befreundet, die haben Spaß, die sagen sich auch nach der Sendung ehrlich, was sie denken und die schmeißen sich die Bälle zu, aber den Humor finde ich schön, also bei mir so, je öfter man mal eine Packung kriegt, verbal mit irgendeinem Spruch, umso mehr habe ich jemanden eigentlich lieb. Ne, und wenn dann jemand, was weiß ich, ein gestreiftes Kleid anzieht, dann sage ich ja, das nützt jetzt auch nichts. Die Sendung wird nicht besser, das Kleid ist echt total daneben. Das ist aber für mich eigentlich ein Kompliment. Aber ich nehme das ja auch gerne für mich an. Ne? Wenn einer denn über mich Witze macht. Ich habe in der Pandemie mit Rocco Deutsch gelernt und meine Freundin, liebe Grüße, Birte, eine wirklich tolle Freundin, die hat auch in meinem Buch mitgeschrieben. Und Birte hat einen tollen Humor und ich war mit Rocco in der Silbentrennung beschäftigt. Eisenbahn. Und plötzlich kommt sie bei mir ins Haus und es gibt ja immer den Witz für Rona und Hausaufgaben. Und sie sagt jetzt immer, ich hätte da gesessen und gemacht, Eisenbahn, weil ich so nach dem Motto gar keinen Plan habe, wo überhaupt eine Silbe gesetzt wird. Und das verstörte Kind Rocco guckt mich an und sagt, wie jetzt, Mama, nicht? Hör doch mal, Eisenbahn. Und da musste ich so lachen. Und so ist es eigentlich mit meinen engsten Freunden, ist es immer so. Und ich kriege echt oft eine Packung. Ne? Und meistens geht es auch dahin, wenn etwas, ja, jetzt zum Beispiel wie mit Hausaufgaben zu tun hat, ne? Dann immer, wenn ich sage, ich habe mit Rocco Hausaufgaben gemacht, meine engsten Freunde alle, der Arme, oh Gott, Rocco, ignorier's einfach, wende dich an uns, schreib uns, wir holen dich da raus. Das ist halt so, jeder hat bei uns ein Image und damit wird viel Spaß gemacht und ich krieg halt viel drauf, aber ich verteile auch gern nur, das ist eigentlich eine Umarmung, weil das ist ja viel lustiger. Ne, und wenn du ein ernstes Wort mit mir redest und ich sage, oh ja, die Psychologin hat gesprochen, das ist ja klar, dass die recht hat, dann ist ja Spaß. Aber wenn du zu mir sagst, ne, wie in der letzten Folge, Bildungsdümmel, Dümmel,
Dünkel,
Dünkel, oh Gott, Ralf Dümmel heißt er nicht so von der Höhle der Löwen, das ist auch ein Freund von mir, siehst du. Und deswegen hat das auch keinen Sinn, weil dieses Wort schaffe ich bestimmt noch 18 Mal falsch auszusprechen und da ist es ja auch so, wenn ich dann manchmal ein Wort einschmeiße, ist es richtig, dann hören alle auf zu essen. Was denn heute mit Verona? Sie hat es richtig ausgesprochen. Naja, diesen Humor würde ich gerne in diese Charaktere schon finden, damit das nicht immer entweder zu ernst wird oder dann auch langweilig. Und am Ende, wenn das Publikum gegangen ist und die Gäste, dann würde sich das Licht noch einmal so verändern und man wird noch ein bisschen so über das Leben philosophieren. Dann würdest du natürlich wie die Faust aufs Auge auch dazu passen.
Das stimmt, das stimmt. Ich kann auch tatsächlich, wenn es schnell geht, manchmal tatsächlich witzig sein.
Genau, und das ist schon wieder witzig, siehst du? Und das ist genau das, was ich auch schön finde, weil wir sind alle, wenn wir im Fernsehen sind, natürlich in einer Rolle. Das ist keine verstellte Rolle, es ist keine erfundene, es ist auch keine unehrliche. Aber wir sind ja zu etwas eingeladen, zu einem bestimmten Thema. Und der Kabarettist versucht dann natürlich auch den ganzen Abend, weil er es kann und weil er dafür beliebt ist, witzig zu sein. Der Buchautor versucht halt da was rüberzubringen. Ich versuche von mir was rüberzubringen. Aber ich finde, wir sind ja auch privat amüsant, auch jeder auf seine Art, ne? Und das kommt manchmal zu kurz und das würde ich so gern kombinieren. Also das finde ich, glaube ich, ein ganz schönes Format.
Cool, also du hast jetzt mehr Bock so auf Talkshows. Das finde ich, also das liegt mir sehr, sehr nah. Das war immer so mein Träumchen, mal so mit verschiedenen Prominenten Interviews zu führen, um auch nochmal zu gucken, wo ticken die anders, was ist da anders, weil mich das einfach sehr interessiert. Ich würde ja sau gerne mal zum Beispiel diese Heidi Klum kennenlernen. Ne?
Heidi Klum, findest du so spannend?
Gern wissen, wie ist die so normal oder wenn sie vielleicht mal nicht so präsentieren muss. Also quasi würde ich sie am liebsten eigentlich privat kennenlernen, weil sobald sie jetzt bei mir im Talk wäre, müsste sie ja wieder sich ein bisschen da mehr präsentieren. Aber ja, es gibt so manche Leute, da wäre ich richtig, richtig neugierig.
Ja, die Neugier ist ja unser Antrieb auch auf schöne Gespräche. Ne? Wenn man schon vorm Gespräch sich langweilt, kann nichts passieren. Und man hat ja immer so Gedanken mitunter auch, jemanden unbedingt kennenlernen zu wollen. Ich habe jetzt bei Modern Talking den Jan Ullrich als Gast gehabt. Und
es hört sich wirklich an wie Modern Talking.
Modern Talking, das passt zu uns. Wir machen es gerade. Ein moderner Talk, mehr als nur ein Gespräch.
Und aber du hast das jetzt nicht extra so eine Anspielung auf deinen Ex oder so.
Nein, das ist zu lange her. Guck mal, es sind 25 Jahre und da wird's, der hält eine Sekunde manchmal, wenn ich es zu schnell sage, dann versteht man noch Modern Talking. Mhm. Genau. Dann ist das ein Schmunzler wert, ne? Aber das ist zu lange her. Ging mir wirklich um den Titel und ich habe ja genau, wie wenn du für deine Bücher einen Titel entwickelst, geht man ja auch, also so ist es zumindest bei mir, durch, ob es der Verlag ist, der Vertrieb ist, das Management, man teilt das ja auch. Ne? Und jeder versucht ja ein Buch zu schreiben mit einem Titel, der auch catcht. Man will ja nicht unbedingt das langweiligste oder den langweiligsten Titel wählen. Und bei meiner ersten selbstgeschriebenen Sendung hatte ich nur als Arbeitstitel die zwei Sofa. Ich habe extra Sessel, also Sofa habe ich geschrieben, genau. Da wollte ich so einen langweiligen Titel nehmen, damit wir uns alle gar nicht erst dran gewöhnen. Und dann war ich natürlich gefordert, jetzt einen guten Titel rauszusuchen. Und ich sagte, ein moderner Talk, so modern Talk. Ich wollte eigentlich sagen, modern Talking oder irgendwas. Und dann musste ich über mich selber lachen. Dann entwickelte sich das in diesen kleinen Denkprozess in der Zeit. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich ein super Titel. Und von allen Seiten habe ich dann auch so Daumen hoch bekommen. Und das war eine schöne Bestätigung. Aber der kleine Schmunzler, der ist zu klein, um eine Sendung zu tragen, aber den wird es natürlich immer geben, wie so ein Gruß. Vielleicht lade ich ihn ja auch noch mal ein.
Apropos Dieter Bohlen. Hast du noch Kontakt zu Dieter?
Nee, schon so witzig, wie ich nur den Vornamen höre, zu Dieter. Ja, da muss ich, nee, das ist so lange her. Ich habe das ja auch in meinem Buch, Nimm dir alles und gib viel, also damit man es jetzt nicht verwechselt, in dem Buch ja auch ein ganzes Kapitel darüber geschrieben, mit viel Humor. Ich habe auch keine so schlechten Gedanken an die Vergangenheit. Eine Ehe von 4 Wochen ist ja auch nicht, sag ich mal, Jahre und hat auch nicht mein Leben in dem Sinne so, sag ich mal, durch Kinder oder Heirat so verändert. Ne? Wir haben geheiratet und am nächsten Tag habe ich festgestellt, es war ein Missverständnis. Und schneller als 4 Wochen später konnte ich ja auch die Scheidung nicht einreichen. Und ich bin sehr glücklich und sehr stolz, dass ich es gemacht habe, weil damit ist wieder mal belegt, weil ich belege gern Dinge, die mir im Leben passiert sind, dass ich ja auch wirklich schnell wieder gehen wollte. Sonst hätte ich ja auch ein Jahr warten können oder 2 und sagen, das regelt sich schon, das ist ja auch eine aufregende Zeit. Ich meine, er war damals 42, auch noch sehr, sehr jung. Aber nach 2, 3 Wochen war mir klar, ich muss aus dieser Nummer wieder raus. Ich gehöre hier nicht hin. Das wird nichts mit uns beiden. Nee, das ist eigentlich alles okay. Und viele, viele lustige Geschichten begleiten mich von früher. Aber klar, das ist zu wenig für eine neue Sendung. Ist zu lange her.
Ja, okay.
Hast du denn noch, du hast ja auch 2-mal geheiratet, glaube ich, ne?
Ja.
Aber
ja.
Einmal sehr jung.
Ja, stimmt. Einmal mit 26, das war mein erster Ehemann, der Peter Stahl. Der hat meinen Namen angenommen. Das war ein.
Ach, er hat deinen Namen angenommen?
Ja, ja, ja. Das war noch die Zeit. Ich bin ja so uralt. Wo man.
Jetzt muss ich gerade lachen. Guck mal, du bist doch sehr witzig.
Wo nicht jeder seinen eigenen Namen halten konnte. Ne? Entweder Doppelname oder man einigt sich auf einen Namen. Mhm. Und da er keinen schönen Nachnamen hatte, den ich jetzt hier aber nicht wiederholen möchte, um auch ein bisschen seine Privatsphäre zu schützen, habe ich gesagt, nee, auf den Namen heirate ich nicht. Und als Doppelname ja noch eine größere Katastrophe, ja. Also sowas wie, ich sag mal so in der Preislage wie Müller-Lüdenscheid oder irgendwie sowas.
Was man gar nicht braucht.
Ja, genau. Und da er aber sowieso Architekt ist, fand er es natürlich super cool, mit Nachnamen Stahl zu heiraten.
Ja, das ist aber auch ein guter Name.
Und seinen vergleichsweise komischen Namen, den er früher hatte, einzutauschen, weil Peter Stahl Architekt, das kommt natürlich richtig cool.
Ja, das ist ja schon fast ein Künstlername.
Ja, genau. Er hat ihn auch behalten, auch nach der Heirat, hat auch wieder gehalten und hat seinen Namen behalten. Wenn er jetzt aber Kinder gehabt hätte, denen hätte er nicht meinen Namen geben können. Da muss ich sagen, da hat das Namensrecht auch recht. Also wo kommen wir denn da hin? Also wenn dann seine Kinder mit der anderen Frau dann auch noch meinen Namen haben, also das darfst du dann nicht.
Nee, da ist, dann geht die Tradition verloren.
Genau, da kannst du deinen Namen behalten, auch wenn du nochmal heiratest, auch wenn er angenommen war. Aber du darfst ihn dann nicht auf deine Kinder übertragen.
Aber ich finde das Thema ganz spannend, weil ich habe viele Frauen kennengelernt, die ihren Namen behalten wollen. Und bei mir war das so damals, mein Name Feldbusch hat mir sehr gut gefallen. Das ist ein ganz, sag ich mal, klassischer deutscher Name von meinem Papa Ernst Feldbusch. Aber trotzdem ein sehr seltener, weil ich habe wirklich noch nie einen Feldbusch getroffen, der mir die Hand gegeben hat. Übrigens, wir heißen auch Feldbusch. Es gab Fanpost, wo sich auch mal eine Familie meldete und sagte, wir haben auch den gleichen Nachnamen oder so. Aber es ist schon sehr selten. Und Franjo Poth, den Namen finde ich neutral, also ich bin damit ganz glücklich, aber Verona Feldbusch war auch eine Marke.
Ja, und ich verstehe gar nicht, warum hast du das denn aufgegeben?
Weil, also auch wieder was ich belegen kann, das gehört auch immer so zu dem, wie ich so denke, weil sagen kann man ja viel, wenn der Tag lang ist. Als ich Dieter Bohlen geheiratet habe, habe ich seinen Namen angenommen und natürlich dachte man, wie schlau, wie clever, ist ja kein Thema. Natürlich war sein Name viel größer und man sah schon alles, was dieser Name so mitbringt, als Vorteil. Die Wahrheit war, dass ich wollte schon als kleines Mädchen am liebsten so heißen wie mein Mann. Dann wollte ich früher gerne 3, 4 Kinder, wie so eine Entenfamilie und dann sagt man, die Schmitz kommen, Schmitz 1, Schmitz 2, Schmitz 3, so hatte ich so eine Idee, dass der Name auch wie so eine, ja, so ein Familienstempel ist. Und meine Idee war schon, den Namen von meinem Mann anzunehmen. Einfach aus der Generation, nicht aufgedrückt, sondern habe ich so empfunden. Und dann habe ich den Namen Bohlen ja für die 4 Wochen angenommen, aber ich konnte ihn meinen Ausweis nie eintragen, weil ich ja schon davor geschieden war, bevor die Ämter das geschafft haben. Und als ich dann Verona Feldbusch, also als Marke sehr, sehr erfolgreich war mit 14 Werbeverträgen gleichzeitig zu einer Zeit, wo man mich die Werbeikone nannte über die Medien. Und da war es natürlich so, als ich Franjo Poth kennenlernte, er studierte Architektur in London und ich habe mich ja sehr in ihn verliebt und umgekehrt. Und Franjo ist so ein liebenswerter, gütiger Mensch und witzig, vor allen Dingen witzig, ist das Rheinländer. Und ich wusste irgendwie, das ist mein Traummann. Aber klar, kurz nach einer Scheidung, ich war 3,5 Jahre geschieden, wusste ich zumindest, dass man auch mal die Augen aufmachen kann nach einer Zeit und doch nicht im richtigen Nest sitzt. Ich wollte so heißen wie Franjo. Und da habe ich bewiesen, dass ich nicht nur den großen Namen Bohlen zu einer Zeit angenommen habe, wo ich nicht so bekannt war wie heute, sondern meinen riesigen Namen, der noch so selten war, weil Verona ist kein Vorname. Es gibt keine Verona. Meine Mutter hat es, glaube ich, erfunden, weil meine Oma aus Italien kommt. Verona Feldbusch. Und selbst meine Sponsoren und die Vorstände haben zum ersten Mal mich privat angerufen und haben gesagt, manche Sie, manche Du, tun Sie uns den Gefallen, wechseln Sie nicht den Namen. Und ich habe mir gesagt, das ist wie mit Ryder und Twix. Das nützt alles nichts. Auch Ryder wurde zu Twix. Und ich wollte damit nochmal belegen, das ist mein Jugendtraum, den Namen anzunehmen. Und ich beweise in dieser Showbranche, wo alles so kurzlebig ist, dass ich an die Liebe jetzt schon glaube. Es sind 23 Jahre vergangen. Und das Süße war nur, als ich im Amt oder wie man sagt, meine Papiere eingereicht habe, und die sagten, ein Doppelnamen, irgendwas sage ich da mal falsch, der Doppelnamen, da habe ich ja, nein, ich nehme nur Poth. Und da haben da die Frauen das einfach nicht akzeptiert und haben den Pot Feldbusch geschrieben. Mein Ausweis kam wieder. Ich habe da angerufen, da war eine Frau dran. Und dann meine ich, ich habe das doch richtig angekreuzt. Sie haben ja jetzt doch Pot Feldbusch geschrieben. Und die sagte so auf eine ganz natürliche Art und Weise, ja, wir saßen hier zu viert, wir konnten das nicht akzeptieren. Ist das nicht süß? Die haben eigenhändig auf dem offiziellen Amt, so ist es mit denen durchgegangen. Und dann habe ich den Ausweis heute noch, habe ich den aufbewahrt, habe dann wieder einen neuen gekriegt. Und die haben mich darauf hingewiesen, es gibt keinen zurück. Und manchmal treffen mich Leute auf der Straße und sagen, oh, Frau Feldbusch, dass wir Sie sehen. Oh, Entschuldigung, Sie heißen Pot. Und ich sage immer, das macht nichts. Das ist ein Gruß von meinem Papi, der ja nicht mehr lebt. Und immer, wenn einer mal aus Versehen Frau Feldbusch sagt, dann freue ich mich.
Ach, wie nett, ja.
Aber kannst du dir vorstellen, die haben beim Amt einfach nicht übers Herz gebracht, Feldbusch rauszustreichen.
Das ist echt eine krasse Geschichte.
Aber Stahl, finde ich, ist auch ein schöner Name.
Ne? Ja, der ist irgendwie ganz cool, ne? Stefanie Stahl. Damit kann ich auch ganz gut leben, muss ich sagen. Und ja, du hast mich gefragt, mit meinen zwei Ehemännern, dann hatte ich, also mit dem Pitt, wir hatten, das war so eine Amour fou, wie die Franzosen sagen. Also wir hatten halt sehr schnell auch geheiratet, so nach 8 Monaten und waren ja beide noch relativ jung, ich war 26 und so. Und ja, wir haben letztlich einfach nicht so gut zusammengepasst. Das war jetzt auch nichts Dramatisches. Wir sind auch freundschaftlich dann irgendwann zur Scheidung gegangen. Wir können uns bis heute gut leiden. Also war jetzt nichts Schlimmes oder so. Es war einfach zu jung, zu früh, zu schnell, so irgendwie so, ne? Und ja, und dann hatte ich ja so ein paar Mésalliancen, muss man sagen. Die haben mich aber auch ganz schön nach vorne gebracht. Ich sage immer, ich glaube, wenn ich diesem einen Mann in meinem Leben nicht begegnet wäre, mit dem ich sehr unglücklich war, hätte ich wahrscheinlich noch nicht mal ein Buch geschrieben, weil eigentlich so ein bisschen meine Buchkarriere daraus hervorgegangen ist. Das war nämlich der Mensch, der mich eigentlich auf die Idee gebracht hat, dieses Buch zu diesen Persönlichkeitstypen zu schreiben. Weil ich damals hatte ich mal wieder einen akuten Konflikt mit ihm und er war so, und wir hatten uns irgendwie gestritten am Telefon, meine Freundin Melanie saß mir gegenüber. Ich sage, weißt du was, das war jetzt bestimmt dieser blöde Streit, er war gerade im Ausland, oder dieses Missverhältnis, was da war, war eine Spannung, es war nicht gut, weil er so introvertiert ist, ich bin extrovertiert. Melli, darüber müssen wir mal was schreiben, da hängt da so viel dran, das hatte ich ja schon irgendwie im letzten Podcast irgendwie erzählt. Und so ist ja die erste Buchidee zustande gekommen und dann wurde es aber tatsächlich ein Buch über ganze Persönlichkeitstypen, noch über Intro und Extroversion hinaus. Und jetzt kommt eben der Kracher. Das war ja die falsche Diagnose. Ich habe die falsche Diagnose gestellt. Die richtige Diagnose, die kam ja erst später. Das ist nämlich, der hatte krasse Bindungsangst. Mhm. Krasse Bindungsangst so. Und dieses Thema war damals, das ist jetzt 20 Jahre her, gar nicht bekannt. Mhm. Also das Wort gab es zwar, aber wurde auch nicht oft benutzt und keiner konnte was damit anfangen. Aber bei uns Psychologen ist das ja so, wenn wir jetzt irgendeine persönliche Krise haben, können wir die ja sozusagen beruflich ausnutzen, weil man ja um diese Krise herum total viel nachdenken und reflektieren kann und dann auch nochmal in die Fachliteratur geht. Und ich wusste ja immer nicht, was ist mit dem eigentlich verkehrt. Das fing alles so toll an. Ja, und das ist typisch für bindungsängstliche Beziehungen. Große Leidenschaft am Anfang. Und plötzlich,
wenn es enger wird, wenn es intensiver wird.
Plötzlich, so geht nichts mehr richtig voran. Ne? Plötzlich wird es unzuverlässig. Dann so ein komischer Zick-Zack-Kurs immer zwischen Nähe und Distanz. Mal ganz toll, dann wieder weg. Und was weiß ich, tolle Nacht. Aber nein, zusammen frühstücken geht schon nicht mehr. Ne? Ich muss jetzt erstmal, und dann wird wieder abgetaucht. Und dann wird sich irgendwann wieder gemeldet. Und der auf der anderen Seite steht, in dem Fall ich, wird immer verunsichert. Denkt, was passiert hier eigentlich? Man verliert total die Kontrolle. Und dieser Verlust an Kontrolle, und man denkt, das war doch alles so schön am Anfang, übt eine unglaubliche Sogwirkung aus, ja, dass du wirklich denkst, du musst da jetzt hinterher, du musst den wieder einfangen, na, und das ist eigentlich das Dümmste, was man tun kann. Man sollte dann eher einen Schritt zurückgehen. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich dann zu diesem Thema recherchiert und darüber gab es nichts im deutschen Raum und im amerikanischen Raum gab es nur ein Buch und das war von Journalisten geschrieben und das war auch eher so beschreibend, aber nicht wirklich psychologisch tiefgängiger. Und dann habe ich mein nächstes Buch geschrieben. Ich habe etwas getan, was ich eigentlich in all meinen Büchern tue. Ich bin in die Forschung gegangen, in die Wissenschaft. Und da gibt es ja sehr, sehr viel zu Bindungsstilen bei Kindern, ne? So sicher und unsicher gebunden und. und habe das dann aber zusammengefügt mit erwachsenen Bindungsstilen. Also das habe ich dann gemacht. Ich habe da wirklich viel Neues und Originelles reingebracht und habe das mal alles beschrieben, habe aber auch die psychologischen Hintergründe erklärt und dann habe ich auch noch Auswege beschrieben, also wie man aus der Nummer rauskommt, für beide Seiten. Für die, die sich so abhängig fühlen und da immer hinterher sind. Ich habe die als ohnmächtige Co-Piloten bezeichnet, ja, so fühlt sich das nämlich an. Und aber auch für die, die unter dieser aktiven Bindungsangst leiden. Und das war dann eben auch ein ziemlich großer Erfolg, obwohl ich ja damals noch beim sehr kleinen Verlag war. Und so begann das ja alles.
Siehst du, weißt du noch, bei unserem ersten Podcast habe ich mal gesagt, weil ich manche Redewendungen, Brüche oder Weisheiten gut finde. Nichts ist so schlecht, dass es für was anderes nicht gut ist.
Genau.
Und so war diese Beziehung für was richtig Tolles
gut. Ja, ich würde mal fast sagen, wagen zu behaupten, wenn ich mit dem glücklich geworden wäre, weiß ich nicht, ob ich überhaupt ein Buch geschrieben hätte.
Siehst du mal, dann wäre dein schönes Talent verborgen geblieben.
Aber das Gute ist, dass ich dann mit Ende 40 mit meinem jetzigen Mann zusammengekommen bin. Ich hätte beinahe gesagt, dass ich ihn kennengelernt habe, stimmt aber gar nicht. Wir kannten uns schon 4 Jahre vorher, waren wir schon Freunde. Also das ist eine sehr ungewöhnliche Geschichte, weil normalerweise funktioniert das nicht, dass man sich den eigenen guten Freund verliebt. Das ist ganz komisch und ganz
selten. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert.
Genau.
Und dann hat Zoom gemacht.
Genau.
Siehst du, jetzt müssten die eigentlich den Song hier einspielen gerade.
Stimmt.
Euer Song.
Und mit dem bin ich bis heute zusammen und sehr glücklich. Das ist der Holger. Und Holger ist von Haus aus ist der Datenbankarchitekt, Informatiker. Aber wir arbeiten jetzt seit vielen Jahren zusammen. Und das ist total schön, weil wir dadurch dieses beruflich gemeinsamer haben. Ich finde das immer so toll, wenn man als Paar eben auch ein Projekt hat in irgendeiner Form.
Das habe ich ja auch mit Franjo. Und viele sagen, das wäre der Killer der Beziehung, aber ich finde...
Nee, man hat was gemacht, wie Kinder, ne?
Ja.
Also ich wollte ja nie Kinder. Ich bin ja völlig freiwillig kinderlos. Ich wollte einfach nie welche haben. Ich bin auch ziemlich überzeugt. Ich habe sogar mal eine Recherche dazu extra einen Auftrag gegeben von einer tollen wissenschaftlichen Rechercheurin, weil die hat noch ganz andere Register nochmal in zu recherchieren als
ich. Darf ich raten? 20% ne, der Personengruppe, die du jetzt untersuchst, möchten von Natur aus keine Kinder. Und wenn man sie lässt und nicht durch Gesellschaft zwingt, Kinder zu bekommen, wird es denen nur gut tun, weil wenn du was ja nicht möchtest, kannst du auch oft nicht so gut damit umgehen.
Hast du das jetzt bei mir mal gehört oder hast du das jetzt echt
und
geraten?
Zwar, weil ich
ich glaube, dass 20%, ich bin davon überzeugt, aber es ist rausgekommen, es gibt keine Forschung zu dem Thema, zumindest damals nicht, weil ich glaube, dass die Evolution das auch genau so gewollt hat, dass nicht jeder Kinder will, weil wir als Gesellschaft überfordert werden. Wir brauchen auch für die Evolution, damit die Kleinen gut groß werden, brauchen wir die kinderlose Tante und den kinderlosen Onkel. Also wir brauchen Menschen, die eben keine Kinder haben, damit die anderen Kinder gut groß werden. Und wenn jeder Kinder hätte, wäre die Gesellschaft
völlig überfordert. Vor 100 Jahren, wenn man zurückgeht, haben ja auch Familien, das nannte man ja Großfamilien, also die Kinder zusammen großgezogen. Und wenn wir eine Sippe sind, eine Großfamilie sind und dann sind 2 ohne Kinder, die nehmen ja die Aufgabe mit, diese Kinder großzuziehen. Und sie haben manchmal auch ein bisschen mehr Geduld, mehr Güte und mehr Witz, weil sie natürlich nicht 24/7 an denen hängen. Und ich habe das nur mal für mich herausgefunden, weil ich auch früher dachte, als ich jünger war, so mit 24, 25, positiv, ich muss eine Freundin so ein bisschen bekehren. Ich dachte, ich tue ihr einen Gefallen. Doch, du brauchst ein Kind, überleg doch mal. Und das, weil ich meine Emotionen da rein interpretiert habe. Aber ich habe dann irgendwann mal auch von ehrlichen Frauen, die heute 60, 70 sind, die sagen ja auch immer mehr, was sie wirklich denken, auch oft gehört, ich wollte gar keine Kinder. Aber wer hat mich denn damals gefragt? Und das war eine schwere Zeit, weil ich war gar nicht dafür gemacht. Und dann denke ich, das waren die 50er, wer da geheiratet hat, da hat man das so erwartet. Und da musste jede Frau mindestens 2 Kinder in Abstand von spätestens 2 Jahren bekommen, am besten ein Junge und ein Mädchen. Sonst war man ja komisch oder stimmte ja nicht. Oder der arme Ehemann, ne, die so eine Frau geheiratet zu haben. Und das gibt es Gott sei Dank nicht mehr, weil ich wirklich Frauen kenne, die vielleicht sogar 70 aufwärts sind und die sagen zu mir, Verona, ich wollte keine Kinder. Mich hat aber keiner gefragt und dann hatte ich die 3 und da ist auch ein normales Leben entstanden, aber auch nicht immer alles perfekt, weil die sich auch nie als Muttertierchen gefühlt haben oder das gar nicht so wollten und konnten. Und deswegen ist es eigentlich eine klare Entscheidung. Heute sage ich, wenn eine Frau sagt, ich möchte keine Kinder und die ist noch jung, mische ich mich gar nicht mehr ein, weil da habe ich auch keinen klugen Rat, weil das muss sie selber für sich wissen.
Genau, und vor allen Dingen ist es ja so, ich höre in letzter Zeit, ich kriege das persönlich jetzt nicht so mit, vielleicht auch, weil ich jetzt nicht mehr in der Generation bin und entsprechend mein Freundeskreis ja auch nicht, aber dass heute öfter so, was weiß ich, Frauen oder auch Frauen und Männer zwischen 30 und 40, die Frauen, die keine Kinder wollen, die irgendwie so blamen und sagen, das geht nicht und das ist egoistisch, dass das neuerdings wohl öfter so behauptet wird, ist mir zu Ohren gekommen. Wo ich denke, sag mal, hallo, geht's noch? Ich habe noch nie, aber wirklich noch nie von irgendeiner Frau oder von irgendeinem Mann gehört, du, ich will eigentlich gar keine Kinder, aber für die Bundesrepublik mache ich das jetzt, ja. Ich mache das für die Bundesrepublik, das ist meine Bürgerinnenpflicht.
Oh Gott, da kommt eine ganz andere Zeitepoche.
Ja, aber das habe ich noch nie gehört. Das heißt, auch der Kinderwunsch ist genauso egoistisch. Ja, das ist, du hast ihn entweder drin.
Ja.
Ja, und dann
das macht dich auch nicht zum besseren
Menschen.
Und das
willst du auch, weil du dir das vorstellst für dich, dass dich das total glücklich macht. Und da du hast ihn eben nicht. Und dann ist das genauso egoistisch, aber nicht mehr oder weniger egoistisch wie das andere. Das sind in beiden Fällen persönliche Wünsche an sein eigenes Leben, die man eben umsetzt und umsetzen kann, wenn man Glück hat, eben auch Kinder kriegt, weil das Tragischste ist, glaube ich, und da kann, glaube ich, so eine tiefe Verbitterung auch entstehen, wenn du unbedingt Kinder willst, und das war dein großer Lebenstraum, dein großes Lebensziel, und dann klappt es nicht. Ich glaube, also das kriege ich auch immer wieder, das ist richtig, richtig furchtbar.
Das glaube ich auch, also für mich war es super wichtig, und ich sage auch zu meinen Kindern, ich habe ja mit denen guten Humor, ich sage auch, ich habe mich mal mit Deo gestritten, da war er 12. Und dann meinte er so zu mir am Ende, da ging das wild hin und her, und dann sagte er, Mami, weißt du was, du musst mich lieben, weil du hast mich gewollt, aber ich muss dich nicht lieben, ne? Mich hat ja keiner gefragt. Und dann habe ich gedacht, oh, das war aber ein guter Satz, es stimmt ja auch, Kinder, die man sich wünscht, entstehen aus diesem, wie du sagtest, kann man auf die Spitze bringen, das Wort egoistischen Gedanken, aus der Befriedigung selber sein Leben glücklich machen, zu bereichern und so ein kleines Knuddelding durchzulieben und lieb zu haben und aufzuziehen. Aber wer das ja als Programm nicht in sich trägt, der ist ja kein Deutsch schlechter oder besser. Beides passiert einfach naturbedingt. Nur traurig ist, dass die Generation von Frauen, die Anfang der 50er geheiratet haben, sowieso an allem schuld waren, vor allem wenn es keine Kinder gab, man gab ja noch nicht die Untersuchung, dass auch Männer natürlich zeugungsunfähig sein können. Man ja immer die Frauen, kamen 5 Mädchen, waren wir auch Versager, weil wo bleibt denn der Bub, der Stammhalter? Wenn man das sich alles heute so überlegt.
Ja,
aber
Wahnsinn,
in der Zeit musstest du heiraten und auch einfach mindestens 2 Kinder kriegen, sonst war was mit dir nicht in Ordnung. Man hat sich von dir distanziert, der Mann fühlte sich blamiert und so entstand, dass ganze Ehen kaputt ging. Und ich finde das ganz toll, wie du das auf den Punkt bringst, weil in der heutigen Zeit, 2024, finde ich, muss man keine Frauen mehr bekehren. Und schon zur Rücksicht der Kinder, die sonst auf die Welt kommen, die nicht 100% vielleicht erwünscht sind, ist es doch auch gut. Wir haben doch genug Kinder.
Absolut. Ne?
Und wir können uns doch um die kümmern, die da sind. Und wenn wir denn sozial sind, können wir uns ja auch irgendwo anschließen und anderen Kindern helfen.
Genau. Und ich guck dir mal meinen Beruf an, wie vielen Menschen ich helfe. Wenn ich da jetzt auch noch so eine kleine Prinzessin gehabt hätte und auch so einen kleinen Prinzen, da hätte ich ja auch viel, viel weniger Kapazitäten gehabt. Ja, also ich kümmere mich halt, wie gesagt, um die Kinder, die da sind, also auch um die erwachsenen Kinder. Und ich finde das völlig in Ordnung.
Ja, es ist mutig immer noch, obwohl es das nicht sein sollte, einfach mal auch so etwas zu sagen. Ich habe, als ich jung war, gedacht, ich gebe jemandem einen schlauen Rat, so praktisch, doch, das musst du und das ist toll und so. Aber ich habe natürlich aus mir herausgesprochen. Und heute sage ich, ich sage ja zu allem was, aber da sage ich eigentlich recht wenig, weil ich immer denke, die Frau, die hat heute ihre Idee und die kennt sich länger als ich, sie, und sie hört in sich rein und hat entweder einen Kinderwunsch oder nicht. Aber da kann ich ja mich nicht dazwischen, als Kinderfan dazwischen klemmen. Und ich finde es auch vollkommen normal, Freundinnen natürlich zu haben, die keine Kinder haben. Und die sind immer die Liebsten, die bringen immer die besten Sachen mit und die nehmen sich immer die meiste Zeit für meine Kinder. Das sind ja die perfekten Paten, Tanten und Onkel. Onkels, habe ich früher mal gesagt. Aber da ist ja auch viel Liebe zu Kindern, nur eben nicht eigene. Ne? Das darf man nicht, da scheren die auch oft über einen Kamm. Magst du denn keine Kinder? Als wenn man alles ablehnen würde. Man wollte ja nur keine eigenen.
Richtig.
Das finde ich super interessant. Ich habe noch einen Wunsch, bevor unser schöner Podcast sich dem Ende neigt. Und zwar, ich bin jetzt bei einer Agentur ganz neu. Ich glaube, seit gestern on air, sage ich immer. Also werde ich jetzt als Speaker sozusagen durchstarten. Und du machst das ja schon länger als ich. Und jetzt sind meine ersten Aufträge da, vor sehr, sehr vielen Leuten zu sprechen. Und hast du da einen Tipp für mich? Also mein nächster Auftritt, vielleicht sehen wir uns auch da, ist ja bei Creator.
Ach, da kommst du?
Ja, und spreche auf der Bühne 18 Minuten. Und
das ist immer eine große Challenge wegen diesem Zeitlimit.
Das Zeitlimit wurde mir 10-mal ans Herz gelegt.
Ja, die drehen dir auch den Strom ab, wenn du drüber gehst.
Das wäre natürlich in dem Fall nicht mal lustig, sondern peinlich. Also ich habe gehört, ich habe genau 18 Minuten. Ich habe mich nicht für ein Interview entschieden, weil ich das ja schon sehr lange als Interview gewohnt bin. Aber 15.000 Menschen ist eine Ansage.
Boah, da fängst du aber auch ganz schön sportlich dann an. Obwohl, gut, du bist ja viel Publikum gewohnt, aber das ist schon eine krasse Atmosphäre. Also als ich da das erste Mal aufgetreten bin, da ging es für mich eigentlich nur noch ums Überleben.
Du machst mir Mut.
Es ging eigentlich nur ums Überleben. Ich sah schon hinter dem Vorhang dieses riesige Publikum.
Oh Gott, oh Gott.
Und ich stark da so auf die Bühne und viele Speaker, die haben das ja auch so gelernt, ne? Und die nehmen dann die ganze Bühne ein und so mit den großen Gesten und laufen hoch und laufen runter. Und ich habe da einfach nur gestanden wie so ein Schlumpf, relativ steif und habe meinen Vortrag gehalten. Und aber weil die den inhaltlich so cool fanden, den Vortrag, ja, kam das super an.
Ach, wie schön.
Witzigerweise haben danach auch viele gesagt, ey, das war so cool, Steffi, eben nicht dieses Speeder-Gelaber und diese ganzen Manieren da, sondern du hast einfach, kommst auf die Bühne, hältst einen Vortrag, kommst total auf den Punkt. Also die haben das sogar noch teilweise gefeiert, dass ich das gerade nicht so gemacht habe.
Wie schön.
Aber das war auch zum Teil, weil ich so ein bisschen Schock eingefroren war, weißt du?
Das wird mir wahrscheinlich also, auch so gehen.
Ich hatte auch schon Vorträge, wo auch sehr große Bühne war. Das war mal im Basler Musicaltheater, obwohl die war ein Drittel so groß wie Greater, aber damals auch für mich neu, für so viele Leute. Und die hatten oben auch so Ränge, ne? Also unten und oben.
Wie im alten Rom.
Genau, und da waren ja eine riesige Bühne und ich war auch sehr aufgeregt und ich merkte mir, du darfst jetzt nicht hochgucken, weil ich Angst hatte, dass mir schwindelig wird, weißt du, wenn du sehr aufgeregt bist, dann hast du ja auch weiche Knie, kennst du ja vielleicht auch.
Ja.
Und dann hatte ich Angst, dass mir dann, dass ich das Gleichgewicht verliere oder so. Ich hatte so viel Adrenalin im Kopf. Du bist ja dann teilweise schon fast benebelt von dem Adrenalin.
Also du bist ja eine ganz tolle Ratgeberin, ja, das sage ich dir mal.
Und jetzt komm, und jetzt sage ich dir, wie du das überlebst. Ja, also jetzt, wie bitte. Heißt es immer, erst mache ich die Diagnose und dann gebe ich dir
ja, aber
die Medizin.
Ja, aber ich finde es ja schön, ist ja ehrlich und ich nehme das mit. Also und das ist der Tipp ist jetzt, ein Schnäpschen vorweg.
Der Tipp ist vor allen Dingen, bereite dich wirklich gut vor, aber wie ich dich kenne, wirst du sehr gut vorbereitet sein. Also bereit und natürlich sprich den Vortrag 2-3 Mal zu Hause, so dass du wirklich nochmal deine Stimme hörst.
Mhm.
Und auch oft merkt man erst beim Sprechen, Mensch, da ist doch eine Unwucht. Oder das kommt im Sprechen gar nicht so cool, wie es hier auf dem Zettel aussieht. Also du musst schon relativ genau den ausarbeiten. Das ist ein bisschen nervig. Ich habe ja auch viele Vorträge jetzt vor. Früher viel, ich mache nicht mehr so viel, aber da waren dann mal 500 Leute oder früher 200, also viel, viel weniger. Und da warst nur du und dann kannst du locker sprechen. Dann ist es völlig egal, ob du da jetzt 60 Minuten oder anderthalb Stunden, die Leute sind nur deinetwegen gekommen, die haben in der Regel nichts anderes vor den Abend. Aber da musst du auf den Punkt kommen, das nervt ein bisschen bei der Vorbereitung. Das musst du wirklich.
Da hast du recht, weil wer da hingeht, der zahlt einen hohen Eintrittspreis, ja. Der möchte den ganzen Abend von Speakers unterhalten werden und erwartet da natürlich ein sehr hohes Programm. Jetzt bin ich ein Sprechmensch, ich bin Moderatorin und war schon in 25 Jahren unzählige Male auf der Bühne. Aber das ist meine neue Herausforderung. 15.000 Menschen, 18 Minuten ist nicht meine Stärke und ein Ende zu finden auch nicht.
Genau.
Und Vorbereitung auch nicht. Das kann nur gut werden, oder?
Das wird eine Riesen-Challenge. Dann darfst du halt, nochmal ganz neu lernen, wie man so sagt. Wichtig ist, dass du wirklich ein Thema hast. Du brauchst eine Botschaft. Also du musst ja überlegen, was willst du den Leuten jetzt vermitteln? Das sind alles Leute, die wahnsinnig aufgeschlossen sind.
Ich wollte auf Motivation gehen.
Ja.
Also den Menschen eine Botschaft geben, zum Beispiel, wie man erfolgreich werden kann, ohne die perfekten Bedingungen eigentlich für Erfolg mitgebracht zu haben.
Da hast du halt schönes Storytelling, das lieben die Leute, weil du eben von dir selber reden kannst. Na, du kannst halt
das ist meine Lebenserfahrung.
Deine Lebenserfahrung. Und dann brauchst du mal, ich würde sagen, mindestens mal so fünf richtig wichtige Punkte, so Take-Home-Messages. Also wo die wirklich sagen, ah ja, da habe ich jetzt was gelernt. Und die Vorbereitung ist wichtig. Ich würde es auch wirklich laut reden. Also mir passiert es immer wieder. Das mache ich natürlich nur, wenn es so krass ist mit 18 Minuten. Ich muss es laut reden, weil ich muss auch stoppen.
Ja, man muss das ja ein bisschen trainieren, vor allen Dingen bei einem Mensch wie bei mir, dann, dass ich dann natürlich auch ein Ende finde. Und was du sagst, ich werde das so machen. Ich werde es laut für mich sprechen und die Zeit stoppen. Ich muss mir das jetzt merken. Also laut für mich sprechen, die Zeit stoppen und ich muss mir meine 4 bis 5 Punkte gut im Kopf merken, damit ich auch...
Du musst ja gar nichts merken. Ich gehe mit Moderationskärtchen auf die Bühne. Ich tue mir das nicht an. Ich sage, ich bin eine uralte Frau. Ich muss mir...
Du bist
mit
keine uralte Frau. Du bist eine Supermilch.
Ich muss mir mit... Mit jetzt inzwischen 16 muss ich mir gar nicht mehr alles merken und auch nicht mit 59 und auch nicht mit 58 und du bist jetzt 55 oder 56. So, du musst ja auch nicht alles merken. Kein Mensch muss sich alles merken. Mach dir ein paar Moderationskärtchen, weil sonst bist du ganz ohne Halt. Und das ist
aber
überhaupt nicht
schlimm. Aber kennst du meine Lesephobie?
Dann hast du ja nicht das Nächste, was, dann darfst du auch noch lesen lernen.
Und ich habe eine Lesephobie, ich kann lesen, deswegen gibt es ja immer so Witze. Aber
ich würde dir empfehlen,
Kärtchen.
Also ich mache es
okay.
So. Ich
frage ja nach deinen Tipps. Nein,
mach,
aber ich möchte denkst. Das, okay.
Ich habe ein paar Kärtchen, damit ich etwas halte.
Werde ich auch machen, Kärtchen.
So, und das ist überhaupt nicht schlimm.
Nein.
Also ich mache das dann so.
Weißt du, was ich mache? Ich schreibe wenig drauf wegen meiner Lesephobie, aber ich nehme Kärtchen mit. Damit man, wenn man einen Punkt, dann kann man kurz draufschauen. Mir reicht ja ein Wort, um mich dran zu erinnern, was ich sagen wollte.
Genau, weil du, es kann natürlich passieren. Ich glaube das jetzt nicht bei dir, weil du auf der anderen Seite so medienerfahren bist und schon wahnsinnig viele Events bestimmt gemacht hattest, wo du furchtbar aufgeregt vorher warst. Also bist das gewohnt, denke ich. Auch in jungen Jahren bist du ja reingewachsen, mit Aufregung trotzdem handlungsfähig zu bleiben. Aber durch die Kärtchen... ist das auch eine Selbstberuhigung? Ich verliere den roten Faden nicht.
Eine Sicherheit,
steht,
ne?
Es gibt ja eine Sicherheit.
Ja,
so.
Das ist wichtig. Sozusagen, also da kann man sich auch dran festhalten, wenn ich Moderationskarten habe. Oft gucke ich mir die nicht mal an, obwohl ich mir Mühe gegeben habe. Aber ich habe mich dran festgehalten. Ne? Das ist so einfach wie...
Ja, du stehst da wirklich so Mutter, seelenallein auf einer riesigen Bühne. Und das wird ja auch noch ganz groß übertragen. Und was ein cooles Stressmoment ist, die stellen dir ja vorher eine Uhr, du siehst die Uhr, wie sie runterläuft.
Ah, das ist aber immerhin gut,
also
dass ich eine habe.
Ne? Also sie fängt bei 18 an und arbeitet sich dann runter.
17, 16, 15, 14 und dann ist Licht aus.
Und ich bin ja, das muss ich jetzt mal mich eigenloben, ich bin richtig, richtig gut darin, auf die Sekunde zu stoppen, weil ich sehe dann schon, wie es läuft.
Oh Gott.
Und gegebenenfalls mache ich einfach noch 3 Sätze mehr, weil ich merke, oder 5, ich bin eigentlich schneller, aber ich kann ja noch ein bisschen mehr zu jeweiligen Punkt erzählen. Oder ich kürze ein bisschen ab. Und dann mache ich mir immer schon so einen Spaß draus, das mit dem Publikum zu feiern, dass ich mitten im, also voll auf dem Countdown auch fertig bin. Und so, und jetzt aber zu den psychologischen Tipps.
Ja,
das Wichtigste
das habe ich
ist,
jetzt alles mir wirklich gemerkt.
Also, weil das war jetzt mehr so Vorbereitung. Und Vorbereitung ist das A und O, denn je besser du vorbereitet bist, desto sicherer fühlst du dich. Jetzt kommen auch mal so Tipps auf der psychologischen Ebene. Die psychologische Ebene ist, die mir immer sehr hilft, fokussiere dich nicht selbst. Also wir haben ja alle die Angewohnheit, in Momenten, wo wir uns mal ein bisschen unsicher fühlen, die innere Kamera auf uns selber zu richten und noch zu kommentieren. Wie stehst du jetzt schon wieder da? Ne? sitzt hier überhaupt der Rock oder ist dein Hintern nicht viel zu fett oder was auch immer? Ja? Also diese, ne, und alle denken jetzt bestimmt, du bist total langweilig. Also wir filmen uns nicht nur vor unserem inneren Auge, wir kommentieren auch noch diesen Film.
Das passiert immer.
Und das passiert immer im Zustand der Unsicherheit, dass man sich selber beobachtet. Deswegen heißt es ja im Englischen auch sinnigerweise self-conscious. Self-conscious heißt ja sich selbstbewusst und das bist du immer dann, wenn du dich unsicher fühlst und anfängst, dich selber zu beobachten. Das Gegenteil ist komplette Konzentration im Außen. Du vergisst dich selbst, weil du so fokussiert bist auf das, was du gerade tust. Also bewusst nicht die Kamera auf dich lenken, sondern dir sagen, da draußen sind jetzt ganz, ganz viele Menschen und ich möchte denen was geben. Also mach die innere Konzentration auf den Gegenüber. So wie wenn du vielleicht einer Freundin was am Küchentisch erzählen willst. Du willst dir jetzt wirklich was erzählen. Du willst der was geben.
Ja, nicht das, also das, was ich mir, also für mich durch meine Erfahrung jetzt, ist es halt so, wenn ich vor vielen Leuten spreche, ich bereite mich insofern vor, dass ich natürlich weiß, worum es geht, ist ja klar, um was ich sagen möchte. Aber kurz bevor ich dann auf die Bühne gehe, sage ich das Ganze ganz anders. Weil wenn es mal Texte gibt, dann sind immer alle ganz verzweifelt, weil die versuchen mitzulesen und sagen, was redet sie denn schon wieder da? Aber zum Schluss fehlt kein Wort von dem Inhalt, nur alles ist wirklich ganz anders, sag ich mal, gekleidet. Ne? Man hat es... Okay, das wird Verona sagen. Hä? Womit fängt die denn an? Mit dem Ende. Warum ist sie denn jetzt in der Mitte? Warum? Und aber am Ende sagt man oft, du hast kein Wort ausgelassen. Du hast es nur ganz anders gesagt. Und das habe ich mal beobachtet bei mir. Das sind die Emotionen. Also wenn ich auf Menschen treffe, auch in der Menge, dann kriege ich so eine Welle von Empathie ab. Die geht so in mich rein und die bringt mir ein positives Durcheinander im Kopf. Und dann verliere ich das Zensierte, was mein persönliches Glück ist. Der Inhalt, der bleibt da, sonst wäre das ja dumm, auf eine Bühne zu gehen, wenn man alles vergisst. Aber ich weiß nicht, ob du das auch kennst, da kommt so eine Welle bei mir an, dann hole ich einmal Luft und dann sind diese Reihenfolgen, die verändern sich, aber sie machen Gott sei Dank noch Sinn. Aber das ist für meine Assistentin, die liebe Sina, auch immer so spannend, weil sie sagt, jetzt hast du dich so gut vorbereitet, sie kennt das ja alles schon fast mit in- und auswendig, und dann sagst du, kaum warst du draußen, hast du das Ende zur Begrüßung genommen, da habe ich schon die Hände über den Kopf gestanden, dann fängst du an, aber du hast nicht einen Satz ausgelassen, nur du hast alles anders gesagt. Und dann sagt sie, A, woher nimmst du das und B, warum machst du das? Sag ich, ja, Sina, weil in dem Moment, wo ich die Menschen spüre, verändere ich mich irgendwie und dann will manchmal einfach, was ich zu sagen habe, verändert sich. Kennst du das, wenn du auch zum Beispiel bei einer Freundin dich entschuldigen möchtest, dann sagst du so, jetzt gehe ich zu ihr hin, dann sage ich, es tut mir leid, das war auch echt blöd von mir. Dann frage ich sie, ob wir vielleicht mal einen Kaffee trinken können. Du hast so einen kleinen Plan, weil du es richtig machen willst. Und ich mache dann die Tür auf, dann umarme ich sie und sage, wollen wir ins Kino, und abends sage ich Entschuldigung und am Ende liegen wir im Bett und gucken einen Film. Happy End. Aber alles anders, wie ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und ich weiß nicht, warum das immer so ist bei mir. Es ist so, irgendwas wechselt sich durch den Kontakt zu Menschen, ändert was in meinem Kopf. Aber ich weiß gar nicht, warum das passiert.
Das kann ich dir auch nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Aber wichtig ist, dass du gesagt hast, du gehst in die Empathie, weil das ist ja, was ich sagte. Beobachte dich nicht selbst, sondern denk an die Menschen. Denk, dass wir alle Menschen sind, denk, dass wir alle in einem Boot sind, denk, dass wir alle auf Augenhöhe sind, ja? Also diese Gedanken, dass das Publikum keine Bedrohung ist. Also du musst dieser Masse am Publikum die Bedrohlichkeit nehmen, weil die Angst, die man ja hat, ist die Versagensangst und die Angst vor der Blamage, ne? Dass man irgendwie komplett versagt, irgendwie sich blamiert. Und da habe ich übrigens auch immer, früher hatte ich sehr viel Vortragsangst, aber ich habe es trotzdem immer gemacht und ich bin da richtig rausgewachsen. Klar, jetzt so Längstes Arena ist schon nochmal eine Nummer, da darf man auch mal Angst haben, aber ich bin da ziemlich rausgewachsen. Und ich hatte aber immer früher auch für mich so den Spruch, und jetzt kommt der Humor, was kann dir eigentlich schlimmstenfalls passieren? Und dann hatte ich, ja, pass auf, nee, und dann hatte ich immer das Bild, dass sie dich weinend aus dem Saal führen müssen. Dieses Bild fand ich so geil. Also du wirst weinend aus dem Saal.
Mit mehreren Leuten unter den Achseln gestützt.
Da musste ich immer so lachen bei diesem Bild. Dass sie dich weinend aus dem Saal führen. So, und dieses Lachen löst dann ja auch einiges, wenn du selber bei so einem Bild so lachen musst. Aber wichtig ist halt, diesem Publikum die Bedrohlichkeit zu nehmen. Und das ist auch ein schönes Bild für mich oft, dass ich in Sonnenlicht tauche. Sonnenlicht, also dass der Saal gar nicht dunkel ist, sondern von meinem inneren Auge Sonnenlicht, dass wir alle Menschen sind, dass sie sich auf mich freuen. Und du kannst ja noch als letztes Bild, weil alles, auch die Angst vor dem Auftritt, ist ja nur in deinem Kopf. Du reagierst ja auf deine Gedanken. Du reagierst auf den Gedanken, oh, was ist, wenn ich den Faden verliere? Oh, was ist, wenn ich mich zu oft verhaspel? Oh, was ist, wenn ich stolper oder irgendwas? Ja, oh, was ist, wenn ich einen totalen Blackout habe? Also das sind ja alles nur Gedanken. Und diese Gedanken kannst du eben auch positiv umdrehen, eben mit diesem Licht, mit der Augenhöhe. Und was du natürlich auch machen kannst, das mache ich manchmal auch vom Auftritt, du stellst dir zwei Menschen hinter dich, zum Beispiel deine Eltern oder so, und sagst, ich gehe hier gar nicht allein auf die Bühne. Weißt du?
Ja, dass du so imaginär noch jemanden dabei hast.
Jemand dabei, der dir vielleicht auch die Hand so auf den Rücken legt. Also dass du
so eine schützende Hand. Also für mich, ich finde, Jetzt gerade, weil wir auch mitten im Podcast sind, ist sehr schön, wie du das erklärt hast, weil uns ja natürlich sehr, sehr viele Menschen zuhören. Und der Begriff Speaker ist jetzt irgendwie neu aufgetaucht. Das ist jetzt eigentlich ein ganz, ganz großes Thema weltweit. Und immer mehr Menschen sagen, ich habe eine Botschaft, ich möchte die vermitteln. Und für mich ist das halt so, ich bin, glaube ich, seit vielen Jahren, und das ist das, was mir, sage ich mal, mich wieder beruhigt und auch mein Selbstbewusstsein mir wiedergibt. Ich habe die Rolle schon seit 25 Jahren, ne? Das ist mein Vorteil, während man ja vielleicht, wenn man was anderes studiert hat, im ganz anderen Bereich eigentlich gelernt hat und plötzlich einfach sein Talent so ein bisschen entdeckt als Speaker, dann muss man sich an Mikrofone gewöhnen, an Publikum, an die Bühne. Genau. Ne? Und das ist natürlich mein Vorteil. Und,
dein Vorteil, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, aber dein Vorteil ist auch, kein Speaker, der irgendwo anfängt, fängt in der Längshess-Arena an. Also du fängst da direkt, du steigst ja schon in die Oberliga ein. Der Nachteil gleichzeitig ist, du kannst dich auch nicht sukzessive dran gewöhnen. Ne?
Ja, und
so, ich habe mich ja von ganz unten hoch, also ich konnte mich immer mehr so dran gewöhnen, aber das konntest du natürlich auch durch deine ganzen Fernsehauftritte etc.
Ja, man hat ja immer wieder Reden gehalten, in sozialen Projekten natürlich und auch auf der Bühne. Aber klar, das Wort Speaker ist anders, weil ich bin nicht in einem Interview, ich bin allein.
Ja.
Und das macht einen Unterschied. Ich bin ganz dankbar, mal wieder aufgeregt zu sein. Also Angst, noch spüre ich keine, kann noch kommen. Aber mal so Spaß beiseite, aufgeregt zu sein, ist ja auch was Schönes, einen höheren Pulsschlag zu haben. Man ist ja auch nicht zu Hause vom Fernseher, sondern man leistet ja was. Und irgendwie bin ich ganz dankbar, bei einer Karriere, die ich jetzt weit über 25 Jahre habe, so irgendwo eingetaucht zu sein, wo richtig so ein Herzklopfen dabei ist. Ne? Wo ich denke, oh mein Gott, was hast du hier zugesagt? Und ich weiß gar nicht, wie diese fünf Anfragen jetzt überstehen soll, aber ich verlasse mich natürlich so auf meine Vergangenheit, nur das ist so ein Tor, weißt du, wo ich dann auch dankbar bin, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich mag nicht so gern Routine.
Ich auch
und
nicht.
Wenn sich immer alles wiederholt, dann langweile ich mich schnell und ich habe ja so viel ausprobiert, so viel schon in meinem Leben gemacht in dieser Karriere und jetzt habe ich so ein neues Tor und da bin ich jetzt also endlich mal wieder auch aufgeregt und auch endlich mal wieder in der Position, oh, ich muss was dazulernen, ich muss mir hier richtig Mühe geben und dafür bin ich eigentlich total dankbar und finde das voll schön. Vielleicht sehen wir uns ja mal auf dem Festival zusammen.
Da fühlt man sich noch mal jung, ne?
Ja,
wie
genau.
Wir Hamburger sagen.
Wir beide, weißt du, Teenies im Bikini. Ihr könnt uns leider nicht sehen. Wir haben beide ein Bikini an und sehen aus wie 16.
Ja, schön, genau.
Ist die Zeit schon wieder rum?
Ja, die haben uns ja ein Zeichen gegeben, wir sollen nicht so viel quatschen.
Ja,
ja, nee, jetzt haben wir ja noch ein viertes Gespräch vor uns.
Genau, der vierte Podcast lässt nicht lange
und,
auf uns
weißt
warten.
Weißt du, wobei, weil du eben sagtest, wir sehen aus wie 16. Ich denke ja immer, mehr muss ich ja gar nicht. Wir müssen nicht aussehen wie 16.
Nein,
ne? Ich meine, du hast
sehr
das
jung.
Ja auch total charmant gesagt. Aber vielleicht könnten wir doch mal, das ist ja auch ein großes Thema von dir, also in deinem Buch meine ich, mal übers Älterwerden nächste Woche auch mal sprechen.
Sehr gerne. Dann schauen wir mal, ob Steffi wirklich noch mal 20 sein möchte.
Okay.
Na, wie war's?
War wieder sehr, sehr spannend. Wir hatten auch sehr viel darüber gesprochen, in die Rolle der Speaker zu schlüpfen. Natürlich habe ich Steffi extra gefragt, ob sie Tipps hat. Und sie hat das sehr schön psychologisch erklärt. Und am Anfang war der Podcast ja auch sehr privat. Es ging ja auch um unsere Ehen. Konnte ich ja auch noch mithalten mit Ehen, Mehrzahl. Und das war ganz persönlich und ganz schön, dass wir mal so eine Mischung diesmal gefunden haben.
Ja, das Schöne an diesem Format ist, dass man irgendwie immer wärmer miteinander wird und dadurch immer lockerer wird und ja, ich fand es ganz witzig, irgendwie die Verona eben auch nochmal so ein bisschen beraten zu dürfen für ihre Speaker-Karriere sozusagen, die Tipps zu geben und ja, wir haben ja doch viele Schnittmengen auch, muss man tatsächlich sagen, also nee, war schön.
Das war's für diese Woche mit 1+1, Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3, Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hielscher und Amelie Kern.
Hallo, wir sind die Hosts vom Podcast Carpe What, der Sinn-Podcast. Wenn ihr mochtet, was ihr gerade gehört habt, dann ist bestimmt auch unser Podcast etwas für euch. Ich bin Laura Cassez, Publizistin und Psychologin aus Frankfurt.
Und ich bin Dennis Peter Zelka, Philosoph und Ökonom aus Berlin. In diesem Podcast schauen wir uns Kalendersprüche an oder Insta-Memes oder so Sachen, die man auf der Clubtoilette findet.
Weisheiten wie die Dosis macht das Gift. Oder die Mutter aller Wandtattoos. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Geben uns diese Sinnsprüche Orientierung in einer immer komplexeren Welt oder führen sie uns einfach nur in die Irre?
In diesem Podcast sprechen wir über Rausch, über Träume, über Toleranz und Wokeness und noch vieles mehr.
Carpe What, der Sinn-Podcast.